Millanton meets Bundesliga. Unsere große Vorschau auf die Saison 2024-25. Endlich ist es soweit. Der FC St. Pauli ist zurück in der Bundesliga. Für den Millanton ist das eine Premiere. Und so spricht Yannick in 19 Episoden mit Fans der anderen Bundesligisten, dem Team des VDS NDS und unserem Taktikexperten Tim. Viel Spaß!
Wir sind in unserer Saisonvorschau bei RB Leipzig angekommen und ich freue mich, auch hier eine neue Stimme im Format begrüßen zu dürfen. Der Kai ist bei mir. Moin!
Moin, sei grüßt. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Wie gesagt, du bist das erste Mal da und da ist es bei uns üblich, dass man sich kurz vorstellt mit ein paar Fragen, die ich dir auch schon zugeschickt habe vorab. Genau, erzähl uns mal, wer bist du, was machst du sonst so und warum ist es bei dir RB Leipzig?
Alles klar. Ja, also mein Name ist Kai. Ich bin seit 1997, lebe ich in Leipzig, bin damals fürs Studium hergekommen, dann hier kleben geblieben, arbeite heute im Bereich Unternehmenskommunikation, bin auf Twitter als Aufziehvogel@le unterwegs. Warum RB Leipzig? Ich wohne ein paar hundert Meter Luftlinie vom Stadion weg und eine meiner ersten Live-Spiele im Stadion war damals der Sieg in der ersten Runde DFB-Pokal 2011 als Viertligist gegen den großen VfL Wolfsburg unter Magath mit 3:2. Das ist eine Erfahrung, die ich, glaube ich, mit vielen RB-Fans der nicht ganz ersten Stunde, aber doch der frühen Phase teile. Und habe dann seit der Saison auch schon seit der Rückrunde eine Dauerkarte, sitze da auf der Haupttribüne und bin Mitglied in einem offiziellen Fanclub, talentfrei, genau, und dann so hängen geblieben, wie man so bei so einem Verein hängen bleibt.
Okay, und dann sei mir aber die Frage gestattet, warum, ich meine, es gibt ja noch ein paar andere Vereine in Leipzig, die natürlich jetzt nicht so höherklassig spielen, aber so zu Chemie oder gerade zu Roter Stern oder so, das war keine Option?
Als ich damals nach Leipzig kam, wie gesagt, in den 90ern, ich war mal bei Chemie im Stadion auch, ich war bei Lok, ich komme eigentlich aus dem Berliner Umland, hatte da meinen Heimatverein, war auch bei Lok mal im Stadion, habe gemerkt, ist beides nicht so meine Tasse Tee, hatte dann viele Jahre keinen Verein und als dann hier Red Bull 2009 landete, hat man das wahrgenommen, in den Medien interessiert, aber da haben die ja noch in der ersten Saison draußen vor den Toren der Stadt in Markranstädt gespielt. Und als das dann quasi wirklich vor meiner Wohnungstür war, ist man dann halt mal hingegangen, hat wieder Live-Fußball geguckt mit teilweise 2000 Leuten in dieser Schüssel, Regionalliga Nordost, also auch weit entfernt von hochklassig, aber natürlich mit dem Versprechen, mal hochklassig zu spielen. Und dann läuft es halt, wie es läuft. Man lernt Leute kennen, man fiebert mit, man trifft sich vorher zum Bier und hinterher und irgendwann geht man regelmäßig hin. Also eigentlich, sag ich mal, relativ normales Fanerlebnis wie bei vielen anderen Vereinen.
Alles klar, hatte mich gerade nur so interessiert, weil es ja auch noch andere Möglichkeiten gegeben hätte, aber wenn der Verein dann quasi direkt bei dir ums Eck zieht, ist dann die lokale Nähe irgendwie auch ein Argument, sage ich mal. Okay, dann, du hast schon gesagt, damals schon zu Regionalliga-Zeiten, irgendwann ging es dann in die zweite Liga, da sind wir uns auch bisher ausschließlich über den Weg gelaufen, also der FC St. Pauli und RB Leipzig. Und tatsächlich, das kann ich nicht von allen Erstligisten sagen, aber die Statistik gegen euch sieht ganz gut aus. Ja. Also es waren erst 4 Spiele, davon hat aber St. Pauli 3-mal gewonnen und nur einmal verloren, nämlich in der ersten Begegnung im November 2014 gab es ein 4:1 für RB. Und wir schauen einfach mal auf die letzte Begegnung in der zweiten Bundesliga. Das war dann 2016. Da konnte St. Pauli 1:0 zu Hause am Millerntor gewinnen durch ein Tor von Marc Stadkowski in der 8. Minute. Ein gewisser Dani Bubala hat damals die Vorlage gegeben. Und ja, du hast gerade im kurzen Vorgespräch schon gesagt, fand es ganz interessant, auf die Startaufstellungen zu gucken. Von daher machen wir das doch einfach mal. Bei St. Pauli damals im Tor Himmelmann, davor Hornschuh, Sobich, Ziereis, Bubala, Neri, Stadkowski, Sobota, Alushi, Buchtmann und Lennart T. Und bei euch im Tor Gulaschi, dann davor Klostermann, Orban, Comper, Jung, Ilsanker, Demme, Kaiser, Sabitzer, Forsberg und Paulsen. Ja, nimm uns mal mit, was machen diese Namen mit dir, wenn du sie heute hörst?
Ganz viel. Also A, kann ich mich in das Spiel, glaube ich, noch sehr gut erinnern. Ich war bei beiden Auswärtsspielen bei euch. Eins davon, ich glaube, das erste war auf dieser Behelfstribüne in der Baustelle der neuen Tribüne damals.
Das kann gut sein, ja.
Richtung Hochbunker da, Richtung, genau. Und das Spiel war so, ihr geht früh in Führung und dann war es die restlichen, damals ja noch nicht viel Nachspielzeit, 82 Minuten Spiel auf ein Tor gefühlt, auf euers. aber es fiel kein Treffer mehr. Genau. Ja, was macht die Aufstellung mit mir? Also sind da noch 4 Leute heute im Kader. Gulaschi im Tor, immer noch Nummer 1. Klostermann und Orban in der Abwehr sind noch dabei. Beide zu Zweitliga-Zeiten gekommen. Einmal vom Bochum, einmal vom FCK. Und ein Paulsen ist noch im Sturm dabei, wenn er auch nur sozusagen Ergänzungsspieler noch ist. Und Forsberg hat uns ja erst im vergangenen Winter verlassen. Also da gibt es schon eine gewisse personelle Konstanz.
Ja, was ja auch nicht gerade selbstverständlich ist, wenn man da überlegt, dass es schon 8 Jahre her ist. Da hätten sich die Wege durchaus schon trennen können in der Zwischenzeit. Du hast mir auch gesagt, dass die Bilanz gegen St. Pauli dürfte eine der schlechtesten gegen Teams aus der ersten und zweiten Liga sein. Weißt du, dass das noch irgendwie groß nachgeprüft hat, aber ob das ein Gefühl ist. Ich möchte gerne noch als Besonderheit mit reingeben, dass Robin Himmelmann damals die 1,0 bekommen hat von einem Fachmagazin mit K.
Zurecht.
Passt ja in die Schilderung von dir, dass er da den Kasten 82 Minuten lang sauber gehalten hat und man da am Ende siegreich vom Platz ging. Okay, dann, wie gesagt, das ist ja schon eine ganze Weile her und du hast schon eingeordnet, ein paar Spieler sind zwar noch da, aber es wird ja sicherlich einiges passiert sein im Verein und um den Verein herum. Was haben wir denn aus deiner Sicht seitdem verpasst bei RB Leipzig?
Ja, eine ganze Menge. Was verpasst, setzt natürlich immer ein gewisses Grundinteresse voraus, aber sportlich eine ganze Menge. Wir sind am Ende dieser Saison am 33. Spieltag aufgestiegen in die erste Bundesliga. Als Zweiter hinterm SC Freiburg damals, die hochgegangen sind, haben seitdem in 8 Jahren Bundesliga und 7-mal für die Champions League qualifiziert, einmal für die Europa League, waren in beiden Wettbewerben jeweils einmal im Halbfinale. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, im Fall der Champions League war es dieses komische Corona-Turnier 2021. Genau, standen seit 2019 4-mal im DFB-Pokalfinale. 3-mal konnte ich dabei sein. 4. Mal hat Corona dann Strich durch Rechnung gemacht. Und haben 2-mal diese Titel geholt. Da gab es ja zumindest beim ersten Mal auch bundesweit um die Rahmenbedingungen einiges an Aufregung, sage ich mal. Und was sozusagen ein bisschen neben Platz, als wir das letzte Mal aufeinander getroffen sind, war ja noch Ralf Rangnick, der große Mastermind seit 2012 bei RB, so als Trainer, als Sportdirektor, manchmal in beiden Rollen, teilweise für Salzburg noch verantwortlich. Der wurde ja 2019 mehr oder weniger weggelobt, zuerst zu Red Bull als Head of Sport und Zocker. Da sollte er irgendwie die Red Bull-Standorte in Brasilien und New York, glaube ich, irgendwie in die Spur bringen. Und 2020 trennten sich die Wege dann endgültig. Genau, und ja, dann hatte er ja ein kurzes Intermezzo auf der Insel als Manager, Trainer und hat gerade eine sehr gute EM mit Österreich als Nationaltrainer gespielt. Das so die sportlichen, halbsportlichen Highlights.
Ja, also ich glaube, den Skandal, den du ansprichst oder den Aufschrei, den es gab, war dann als irgendwie ein gewisses Getränk in ein Landespokal geschüttet wurde. Das ist, glaube ich, nicht bei allen Fanszenen so gut angekommen.
Definitiv nicht, ne.
Ja, aber gut. Ist dann nun mal so passiert und böse Zungen würden sagen, der Pokal ist seitdem ein bisschen entwertet worden, aber...
Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen, aber meins wäre es auch nicht gewesen, als egal ob aus der Euphorie heraus oder als Marketing-Gag.
Okay, danke für die Einordnung von deiner Seite. Dann gehen wir doch mal ein bisschen weiter im Programm und schauen mal auf die Rubrik Land und Leute, habe ich sie genannt. Da hast du ja schon so ein bisschen gesagt, ne, du hättest ja auch durchaus in den 90ern, hast du mal geguckt, wo kann man noch so hingehen, dann ist es jetzt am Ende dann doch RB geworden. Und ja, nimm uns mal mit in die Stadt. Welchen Stellenwert hat RB, seit es sie gibt in der Stadt Leipzig? Ja, was kannst du uns über die aktive Fanszene sagen? Und vielleicht haben ja einige auch vor, ein bisschen länger in Leipzig selbst zu bleiben, wenn wir bei euch gastieren. Ja, nimm uns mal mit in die Stadt und die Fanszene sozusagen.
Ja, welchen Stellenwert hat RB in der Stadt? Mittlerweile gibt es RB ja nur auch 15 Jahre. Das ist trotzdem sicherlich von der Wahrnehmung, wenn man durch die Stadt geht, auch von der Identifikation in der Breite, auf keinen Fall vergleichbar mit anderen großen Fußballstandorten, ich sag mal Dortmund, Frankfurt, Köln, wo die Vereine über Jahrzehnte ganz anders in der Stadt verankert sind. Aber es ist sicherlich auch nicht mehr vergleichbar mit den Anfangszeiten. Wie gesagt, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo man da mit 2.000-3.000 Leuten in dieser Schüssel saß. Heute gibt es sicherlich einen harten Kern von, ich sag mal, 30.000, die immer im Stadion da sind, Ergebnis- und gegnerunabhängig. Die Masse der Fans kommt hier aus der Stadt und aus so einem Umkreis, würde ich mal schätzen, von etwa 100 Kilometer, also in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Das ist so, glaube ich, das Kerneinzugsgebiet von RB, was sie auch selber für sich definieren. Und auch wenn das vielleicht mit anderen großen, ich sage jetzt mal Traditionsvereinen nicht vergleichbar ist, aber man sieht schon, dass gerade so unter Kindern und Jugendlichen sich da einiges getan hat. Also so ein RB-Trikot bei Jugendturnieren oder auf dem Schulhof ist mittlerweile heutzutage eher ein normales Bild und kommt relativ häufig vor. Das war vor einigen Jahren noch anders. Und für diese Kiddies, sage ich mal, die mit ihren ganz klassisch mit ihren Eltern das erste Mal ins Stadion gehen und sich mit Kumpels unterhalten und so, ist das einfach der Bundesligist an ihrem Heimatort mit den entsprechenden Stars, Vorbildern, wo man sich Merch kauft, dem man irgendwie, deswegen man ins Stadion geht. Du hast vorhin die beiden früheren großen Vereine Lok und Timi genannt. Die spielen ja heute beide in der Regionalliga Nordost. Da gab es natürlich in den Anfangszeiten, gerade RB war ja 3 Jahre lang in der Regionalliga, bevor der Aufstieg gelangt in die dritte Liga. Da gab es natürlich noch eine ganz andere Rivalität hier in der Stadt. Mittlerweile ist sie eigentlich, also in meiner Wahrnehmung, komplett verschwunden, einfach weil es keinen Bezug mehr dazu gibt. Man funktioniert unabhängig voneinander, sage ich jetzt mal, da keinen großen Kontakt mehr und gerade auch, sag ich mal, bei so, ich nenne es jetzt mal anderen Vereinen, Stadtteilvereinen soll nicht despektierlich klingen, aber wie Roter Stern oder so, da existiert ein, also sozusagen Fan oder Interesse auch sozusagen, kann auch beides existieren. Also, dass man in Konnewitz in der Südvorstadt zu Roter Stern geht und seine Kiddies da Fußball spielen und dass man dann trotzdem am Wochenende zur RB geht. Also auch das gibt es sozusagen. Das vielleicht so zur Einordnung. Fanszene vorab, ich bin nicht Teil oder auch nicht eng dran, was die aktive Fanszene betrifft. Ich habe im Vorfeld mit ein paar Leuten gesprochen und verfolge das ansonsten nur so von außen. Die vielleicht wichtigste Nachricht, es gibt eine aktive Fanszene. Das ist ja auch nicht selbstverständlich in der Wahrnehmung. Aus meiner Wahrnehmung heraus sind das vielleicht so 400, 500 Leute als harter Kern, die politisch klar links verortet ist auch. Und die sozusagen das schöne Kunstwort Rasenballsport oder Rasenball, was ja der offizielle Vereinsname ist, weil die DFB und DFL-Satzung keine Sponsoren- oder Besitzernamen im Vereinsnamen erlauben, kam man ja auf den Begriff Rasenballsport und diese Fanszene oder dieser, ja, nutzt diesen Begriff sehr aktiv, um einfach auch in Abgrenzung zum Sponsor und de facto Besitzer Red Bull zu gehen. Und die versuchen einfach auch so alternative Identifikationsangebote zu schaffen zu diesem offiziellen die roten Bullen und was da alles in der Vereinskommunikation ist und betonen dann eher die Verbundenheit zur Region, zu Leipzig, zu seinen großen Fußballtraditionen mit dem alten Zentralstadion. Also niemand spricht da von der Red Bull Arena, sondern es ist immer noch das Zentralstadion und hier wurde 1903 der DFB gegründet und es gibt eine große DDR-Historie im Fußball und man greift eher solche sozusagen Linien, historischen Linien auf, um sozusagen sein Fantum zu, ja, anzuknüpfen. Es gibt regelmäßig Choreos, es gibt Banner, Tapeten, auch zu politischen Themen, Spendenaktionen, immer vor Weihnachten eine Kleiderspende, eine große der Fanszene, der Fankurve. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch die üblichen Konflikte mit dem Verein, Stichwort Pyro zum Beispiel, wie bei fast allen Bundesligisten. Bislang zu Hause ist es ein Tabu, kam meines Wissens nicht vor, aber natürlich regelmäßig bei Auswärtsfahrten, gerade bei großen Spielen und der Verein fährt eine relativ restriktive Linie, weil sowas wie Pyro seinem Image als Familienverein, familienfreundlicher Verein widerspricht. Und es gibt auch bei rund um Choreos regelmäßig, was man so mitkriegt, Diskussionen, sag ich mal. Es gab 2013, das ist jetzt auch schon lange her, eine berühmt-berüchtigte Choreo durchziehen bis zum Aufstieg mit einem, sag ich mal, maskierten Fußballfan, der sich was durch die Nase zog. Und die Logos der noch ausstehenden Gegnervereine plus 11 Freunde und weiß ich nicht, was da alles so zu sehen war. Das kam so richtig gut beim Verein nicht an. Die wurde dann kurz, also die war wohl genehmigt, damals wurde dann widerrufen. Und auch in der abgelaufenen Saison oder in letzter Zeit hört man was, dass es öfter mal so Versuche gibt, auf sowas wie Themen oder auch Farbgebung von Choreos Einfluss zu nehmen im Sinne einer Corporate Identity. Also zum Beispiel die Stadtfarben von Leipzig sind ja blau-gelb. Das kommt also oft in Choreos vor. Blau-gelb ist aber auch zum Beispiel Lok als die Vereinsfarben und so. Und die RB-Farben sind ja rot-weiß. Also da knirscht es immer mal wieder. Es gibt nichtsdestotrotz einige, ich nenne es jetzt mal Dialogkanäle, Mitbestimmungsformate. Weiß ich nicht, ob das schon zu viel ist, aber es gibt den Fanverband als Dachorganisation der Fanclubs, vor allen Dingen der offiziellen Fanclubs. Es gibt diesen Club-Fan-Dialog, der ist ja auch Lizenzvoraussetzung seitens der DFL an alle Clubs als regelmäßiges Format. Und es gibt natürlich auch das Fanprojekt Leipzig als vereinsunabhängige Fanvertretung. Also da geht manchmal mehr, als man von außen so wahrnimmt, weil auch viel auf informellen Kanälen an Kommunikation passiert zwischen Verein und organisierter Fanszene. Aber es ist trotzdem oft ermüdend, weil so bestimmte fußballkulturelle Phänomene der, sag ich mal, der Management-Ebene im Verein oft sehr fremd sind oder bis egal sind. So, da spricht man oft nicht eine Sprache und redet da ein bisschen aneinander vorbei.
Okay, vielleicht erstmal bis hierhin, da steckt ja jetzt schon ganz viel drin. Ich habe so ein paar Parallelen gesehen, weil ich ja jetzt, bevor wir heute Abend uns zusammengeschaltet haben, schon mit einigen Fans gesprochen habe für dieses Format. Da hatte ich jetzt tatsächlich heute Abend erst mit dem Vertreter für den FC Bayern, dass das ja bei denen so ein bisschen ähnlich ist, dass einfach auch Kinder, die heute groß werden, eigentlich nur den FC Bayern als großen Verein kennen, weil eben 1860 schon seit längerer Zeit nicht mehr höherklassig spielt. Ist vielleicht ein bisschen vergleichbar, dass einfach RB da irgendwie durch den sportlichen Erfolg den anderen so ein bisschen entwachsen ist. Aber ist ja schön, wenn du sagst, dass die kleineren Vereine, nenne ich sie mal, dann trotzdem noch ja existieren und einfach ihre Fanszene haben. Manchmal gibt es leichte Überschneidungen. Das ist doch eigentlich ganz, ganz gut, wenn da irgendwie auch Profi oder sehr hoher klassiger Profifußball existieren kann, neben den etwas unterklassigen Vereinen oder andersrum. Und ja, auch schön zu hören, dass die Fanszene da sich auch kritisch äußert und sich da nicht gemein machen will. Also am besten, ne, formen sie alle irgendwie noch aus mit roten T-Shirts zwei rote Bullen oder so. Das wäre, habe ich so ein bisschen an Wolfsburg denken müssen, die da auch ein bisschen im Clinch mit dem Verein liegen, die da auch ja, regelmäßig irgendwie in Diskussionen sind. Vielleicht auch ein kleiner Quervergleich, was so ja, Fanszene versus Verein angeht, aber das findet man ja sicherlich an verschiedensten Standorten, dass da Vereinsführung und Fanszene sich nicht immer einig sind.
Ja, und man muss sich natürlich über die wahrscheinlich Größenverhältnisse, darf man sich auch keine Illusionen hingeben, das ist wahrscheinlich in München und ähnlich. Für die Masse der Fans ist es alles wunderbar und wenn du dir, also das ist jetzt kein Diss oder so, aber wenn du die Namen von Fanclubs anguckst, da kommt schon sehr oft Bullen drin vor, sag ich mal. Das, also für die große Masse der Fans ist das auch mit dem Sponsor alles fein und so weiter. Und diese kritische Auseinandersetzung ist eher ja ein Thema für verschiedene kleinere Fangruppen. Aber sie ist da und das ist auch extrem wichtig.
Ich denke auch, also solange es da noch kritische Stimmen gibt, ja, wird sicherlich zumindest nicht alles fraglos hingenommen. Und ich glaube, da kannst du auch in alle Stadien dieser Republik gucken. Da wird es immer einen kleinen Teil geben, der kritisch denkt und für einen Großteil ist das einfach ein Event und man geht am Wochenende hin und geht wieder nach Hause und hinterfragt nicht so groß, was da eigentlich noch so alles passiert. Dann, bevor wir zum Stadion kommen, du hast es in Nebensätzen schon angesprochen, schauen wir doch nochmal, wir kommen im Februar, habe ich nachgeschaut, weil erst seid ihr bei uns und in der Rückrunde gastieren wir dann bei euch Anfang Februar. Ist jetzt sicherlich nicht die beste Zeit, um viel draußen unterwegs zu sein, aber ja, was würdest du uns denn empfehlen? Du wohnst ja jetzt auch schon einige Jahre in Leipzig. Was sollte man sich noch anschauen, wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt als für die 90 Minuten Fußball?
Genau. Also erstmal seid ihr von Hamburg, wenn die Bahn mitspielt, eine sehr entspannte Anreise mit dem ICE über Berlin. Du kommst zentral am Hauptbahnhof an und bist dann quasi schon in der Innenstadt, die sehr kompakt ist, rings um den Ring. Wenn du gleich zum Stadion willst, ist es entweder mit der Straßenbahn oder ein schöner, ich sag mal, 20, 25-minütiger Spaziergang zum Stadion. Auf dem Weg viele Kneipen, Imbisse, wo man sich das eine oder andere Wegbier oder auch nochmal was zu essen holen kann. Genau, mit dem Auto wird es schwieriger, weil das Viertel ringsrum ist dann an Spieltagen gesperrt und es gibt nur begrenzt Parkplätze. Aber das ist ja das Schöne an einem Innenstadtstadion, dass man nicht aufs Auto angewiesen ist. Und es ist auch für Gästefans. Ich weiß nicht, ihr wart damals einer der wenigen Fans hin, die nicht boykottiert haben, glaube ich, oder? Oder beim ersten Mal nicht, beim zweiten Mal doch. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber es ist entspannt für Gästefans hier. Also du kannst dich hier auch erkennbar als Auswärtsfan bewegen, ohne dass hier irgendwas passiert. Man steht zusammen und trinkt ein Bier. Es gibt einen Fantreff am Glockenturm direkt. Das ist schon allerdings also hinter dem Einlass sozusagen. Wenn du aber in einem neutralen Bereich als Auswärtsfan sitzt, was auch problemlos möglich ist, kannst du da doch nochmal dein Bier trinken. Eins der Ausnahmen sind da vielleicht BVB-Fans. Zu denen haben wir ein spezielles Verhältnis seit 2017, aber im Normalfall passiert überhaupt nichts. Genau, ansonsten Leipzig, eine junge Stadt, eine wachsende Stadt. Als ich hierher kam in den 90ern, waren es irgendwie unter 500.000 Einwohner, jetzt sind es 630.000 oder sowas. Es gibt trotzdem viel Grün, viele Parks, einen coolen Zoo. Du hast die schöne kompakte Innenstadt mit Kneipenmeilen und so weiter. Wenn du es ein bisschen alternativer haben möchtest, fährst du auf die Karli in die Südvorstadt oder Richtung Konnewitz. Wenn man Kunst und Kultur haben will, plus ein bisschen Hipster-Alarm, dann ist man im Leipziger Westen rund um die Karl-Heine-Straße gut aufgehoben mit Westwerk und Baumwollspinnerei und ganz vielen Galerien und kleinen Läden und netten Hipster-Cafés, sag ich jetzt mal. Und also da gibt es einen Haufen Angebote, wo man auch mal ein Wochenende verbringen kann. Also Leipzig ist sicherlich deswegen ein Grund, warum ich hier geblieben bin, mit die attraktivste Stadt in Ostdeutschland.
Ja, kann ich ein Stück weit unterschreiben. Wir waren letztes Jahr im Oktober in Tschechien und haben auf der Rückfahrt einen Stopp gemacht über Nacht in Leipzig und waren dann auch in Konnewitz. Fand ich sehr, sehr nett. Und jetzt auch, wenn wir im DFB-Pokal gegen Halle spielen, werden wir das auch einfach mit einem Kurztrip nach Leipzig verbinden. Da fährt ja die S-Bahn dann einfach 20, 30 Minuten rüber nach Halle, weil da hatten wir uns dann schon gedacht, okay, wenn wir schon über Nacht bleiben, dann doch lieber in Leipzig als in Halle, ehrlich gesagt. diese kleine Spitze, da sollte erlaubt sein. Genau, dann wechseln wir doch wirklich mal rüber. Jetzt sind wir entweder mit den Öffis gefahren oder wir sind ein Stück zu Fuß gegangen durch Leipzig und sind am Stadion angekommen. Ich selber war noch nicht da, weiß aber, dass es quasi in das alte Zentralstadion reingebaut ist. Du hast schon gesagt, und man sagen auch alle, oder zumindest viele sagen noch Zentralstadion und nicht Sponsorname Arena. Und was müssen wir deiner Meinung nach über das Stadion wissen? Ich kann ja mal so ein paar Basisfakten schon mal mit reinstreuen. 2000 wurde es erbaut, eröffnet wurde es dann 2004. Etwas über 47.000 Menschen passen rein, davon entfallen etwas über 14.000 Plätze auf die Stehplätze. Rolliplätze habe ich noch rausgeschrieben, da ist man mit 99 zwar schon gut dabei, aber andere Bundesligisten haben da deutlich mehr. Also das vielleicht so als kleiner Kritikpunkt im direkten Vergleich, wo ich mir schon die anderen Stadien angeguckt habe. Und dann musst du mir vielleicht als Einstiegsfrage, bevor du uns noch ein bisschen mehr zu deiner Wahrnehmung des Stadions erzählst, habe ich von der Vereins-Homepage rausgeschrieben, im September 2019 wurden Umbau- und Ausbauarbeiten mit dem goldenen Baggerbiss begonnen. Was ist damit gemeint? Das scheint ja ein geflügeltes Wort zu sein.
Also ich glaube, goldener Baggerbiss ist irgendwas aus der Baubranche, keine Ahnung. Aber was de facto, du sagtest ja schon, dass die aktuelle Stadion ist ja in den Innenraum des alten Zentralstadions, auch bekannt als Stadion der 100.000, reingebaut. Das heißt, man geht im Normalfall oder ging bis vor ein paar Jahren über ganz viele Treppen hoch über den alten Wall und ganz viele Treppen wieder runter in den quasi ehemaligen Innenraum des alten Zentralstadions, wo die Schüssel jetzt reingebaut ist. Im Zuge dieses Umbaus wurde im Sektor B, was der Fansektor ist, der wurde zu einem Stehplatzbereich umgebaut, wurde quasi ein ebenerdiger Durchstich durch den alten Stadionwall des Zentralstadions gemacht, dass man auch mehr oder weniger ebenerdig jetzt reinkommt, durch einen großen Haupteingang, wo auch relativ breites Catering und weiß ich nicht, Merch und so Angebot ist. Das war, glaube ich, mit diesem Bagger ein bisschen gemeint. Vielleicht noch ganz interessant, was ich damit verbinde. Also wer von euch damals schon da war, dem wird als erstes auffallen, dass die Schwimmbadoptik weg ist. Also in diesem 2004, damals im Confed Cup vor der WM, eröffneten Stadion hatten die Sitze so eine türkisfarbene, irgendwie grün-blau irgendwas Optik. Der Legende nach eine Mischung aus den Vereinsfarben von Lok und Chemie sozusagen, die es ja damals beide noch gab. RB gab es ja damals noch nicht. Die fanden manche cool. Viele RB-Fans haben sich daran gestört. Im Zuge des Umbaus sind die Sitze jetzt ausgetauscht worden in Rot und mit weißen Bullen, die man aber dann, wenn das Stadion voll ist, natürlich nicht mehr sieht. Vielleicht ein netter Hintergrund. Das Stadion selbst gehörte ja bis 2016 Michael Kölmel, den können viele noch kennen, Filmwelt und über Sportwelt, ja, bei, ich weiß nicht, 2-3 Dutzend unterklassigen Vereinen in Deutschland damals investiert, in den 2000ern. Ich glaube, der hat auch mal bei euch angeklopft, aber der war bei Union und der hat quasi die Vermarktwert unterklassigen, also zweit- und damals drittklassigen Vereinen Geld gegeben, die ein bisschen in finanziellen Schwierigkeiten waren, hat dafür die Vermarktungsrechte bekommen, TV-Vermarktung. Also angeblich hält er heute noch die Vermarktungsrechte der Union-Hymne, die Nina Hagen singt. Und dem gehört auch das Stadion, der hat das damals gebaut für die WM und hat es dann 2016 an RB verkauft. Es gab vorher sehr lange Diskussionen in den Lokalmedien, auch in den Fankreisen, weil es kursierte das Gerücht, und das war sicherlich mehr als ein Gerücht, dass RB einen Stadionneubau mit Autobahnanschluss ganz im Norden Leipzigs plant. Und da gab es auch wirklich eine Faninitiative für den Erhalt des Innenstadtstadions, weil es ein historischer, fußballhistorischer Ort in Leipzig ist, mit dem im Falle, also mit dem alten Zentralstadion sind legendäre Europapokalschlachten und Länderspiele verbunden. Und weil so ein Innenstadtstadion natürlich einen ganz eigenen Charme hat, an vielen Standorten der Bundesliga hat man das ja nicht mehr. Man kann zu Fuß hin, man kann mit dem Fahrrad hin, man kann vorher ein Bier trinken in ganz vielen Kneipen und Imbissen. Genau, also es ist einfach irgendwie schöner, als mit dem Auto an irgendein Autobahnkreuz zu fahren und dann da wieder wegzufahren, noch eine Stunde im Stau zu stehen und so. Deswegen wollten viele Fans dieses Stadion erhalten und RB hat es dann auch gekauft und moderat umgebaut. Also die Kapazität stieg irgendwie von 41 oder 42.000 auf 47, was im Wesentlichen der Umbau des Fanblocks zum Stehblock war. Und es wurden so ein paar Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen, weil das alte Stadion halt auch 20 Jahre alt war und bestimmten Anforderungen nicht mehr genügte, also Hospitality-Bereich und TV, also Bildschirme und Medienbereich und so weiter. Genau, das vielleicht. Und ich mag es auch sehr, weil, wie gesagt, ich brauche 5 Minuten zu Fuß, um zu einem Bundesligaspiel zu gehen. Das ist großartig.
Ja, also würde ich auf jeden Fall zustimmen, wenn das so ein bisschen noch zentraler, es hieß ja auch mal Zentralstadion, lustigerweise. Aber wenn so ein Stadion wirklich gut erreichbar ist und auch noch eine Infrastruktur ringsrum gibt oder noch ein soziales Leben ringsrum, ist natürlich immer so eine Schüssel auf dem Acker vorzuziehen, würde ich dir absolut zustimmen.
Genau. Jetzt hattest du ja noch Gästefans, also ihr seid angekommen, wenn ihr kommt, genau. Also Der Gästebereich ist im Unterrang zwischen den Sektoren C und D, das ist sozusagen auf der, kurz überlegen, Westseite des Stadions Richtung Elster-Flutbecken. Der ist aber da, gefährliches Halbwissen, ich habe auch auf die Homepage geguckt, der ist meines Wissens nicht barrierefrei, aber es gibt halt diese Rolliplätze in anderen Bereichen. Was es gibt, es gibt auch noch Plätze oder die Möglichkeit, eine Audiodeskription über eine so eine App, Radio-Inklusion, die man entweder sich über auf seinem Smartphone runterlädt oder man kann sich, glaube ich, auch Geräte und Kopfhörer an so einem Info-Inklusionspoint ausleihen. Mhm. Genau. Wie gesagt, du kannst auch außerhalb des Fan- Blocks im neutralen Bereich, wenn es nicht B oder D ist, problemlos als Auslandsfan sitzen. Genau, ansonsten, was noch wichtig wäre, ist, man kann nur noch seit ein paar Jahren nur noch bargeldlos bezahlen im Stadion, also EC, Kreditkarte, Apple Pay, irgendwas in der Richtung. Also mit Bargeld kommst du nicht mehr weit, also gar nicht mehr. Die Gästetickets, da weiß ich nicht, ob du da schon mehr weißt. Also es gab in der Vergangenheit, haben einige Fanszenen unter anderem boykottiert auch, weil man sich die RB-Ticket-App runterladen musste, um Tickets auch als Gästefan zu bekommen. Meines Wissens nach ist es seit ein paar Jahren nicht mehr der Fall, sondern sozusagen, es gibt es an, jeder Bundesligist kann für seine Fans über sein eigenes Ticketsystem die Tickets seinen Fans zur Verfügung stellen. Und dann hat man irgendwie einen QR-Code oder so, den man dann am Einlass vorzeigt. Aber da weiß ich nicht, ob bei euch schon ein Verkauf gestartet ist, wahrscheinlich noch nicht, ist ja erst im Februar. Genau. Ansonsten gibt's auch in Anführungsstrichen richtiges Bier. Also Urkrossitzer ist so ein lokales Mainstream-Pilz, auch im Gästebereich. Außer bei Hochrisikospielen, aber das entscheidet mehr oder weniger die Polizei. Aber da, ich kann mich jetzt nicht an das letzte Hochrisikospiel erinnern, da muss es, also das ist äußerst selten und da muss es dann auch schon eine entsprechende Vorgeschichte, sag ich mal, mit der anreisenden Fanszene geben, dass irgendwas zum Hochrisikospiel erklärt wird. Also in der Bundesliga gibt's auch normales Bier im Gästebereich.
Ding Dong, Werbung. In den Stadien der Bundesliga gibt es die unterschiedlichsten Biere. So auch bei unserem Partner, der Kervida Kreativbrauerei aus Hamburg. Ob Lager, Pale Ale, Stout, Porter oder Helles, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Und das mit oder ohne Alkohol. Schaut doch einfach mal auf kervida.bier, Bier in der englischen Schreibweise, vorbei und macht euch selbst ein Bild. Kervida und das Team des VDS-NDS wünschen euch eine tolle Saison. Und denkt bitte daran, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende.
Es gab in der Vergangenheit, das ist aber auch schon echt länger her, hat man auf Social Media, Twitter oder so öfter mal mitgekriegt, dass es so Probleme zwischen Gästefans und unserer Security gab, was so Einlassmanagement oder irgendwelche Aktionen im Block betraf. Ich habe davon länger nichts mehr mitbekommen. Gut, da war jetzt zwischendurch auch Corona und es gibt auch noch viele organisierte Fanszenen, die ja weiter boykottieren. Das heißt, da sind dann trotzdem Leute im Gästeblock oft, aber das sind dann eher, Anführungsstrichen, Normalos, sozusagen normale Fußballfans hier aus der Region oder so. Grundsätzlich, Security ist natürlich immer so ein Thema an vielen Standorten, weil die Leute, die da arbeiten, natürlich auch oft ein bestimmtes Klientel sind, sage ich jetzt mal. Aber wie gesagt, aktuell habe ich da schon länger nichts gehört oder poppte nichts auf, dass es da irgendwelche Probleme am Einlass oder im Block gibt. Insofern sollte da eigentlich einem entspannten Spiel nichts entgegenstehen.
Okay, also na klar, also da das Spiel erst im Februar ist, habe ich da jetzt zum Ticketverkauf nichts gehört. Wisst ihr jetzt auch nicht, wir werden dann sehen, ob das immer noch so ist. Aber wahrscheinlich ist es so, wie es leider mittlerweile bei den meisten Auswärtsspielen ist. Man klickt sich das Ticket und bekommt dann eine E-Mail und entweder muss man dann Print at Home machen oder kann sich das ins Wallet laden. Ich finde das echt schade, dass es diese schönen alten gedruckten Tickets nicht mehr gibt. Das ist natürlich nachhaltiger verschwendet in Anführungsstrichen weniger Papier. Aber ich persönlich hatte halt immer ganz gerne so ein Ticket wirklich in der Hand.
Bei uns ist mittlerweile die Dauerkarte auch nur noch eine App sozusagen, Coupon-App.
Ja, bei uns konntest du es noch optional machen, also gegen einen kleinen Aufpreis noch jetzt so eine kleine Scheckkarte bekommen. Genau. Also ich würde sagen, alles andere wird man dann sehen. Wir werden ja auch unter der Saison sozusagen entweder mit dir oder mit anderen Fan sprechen und dann mal schauen, wie das dann wirklich war. Ob wir dann boykottieren, weiß ich gar nicht. Ich persönlich werde zumindest einmal hinfahren, um einmal da gewesen zu sein. Ob ich das danach nochmal mache, weiß ich nicht. Aber genau, also einmal da gewesen sein, habe ich auf jeden Fall schon auf dem Zettel. Gibt es sonst noch was zum Stadion zu sagen? Also Getränkenamen habe ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht genau verstanden.
Urkrostet sei das hier so das lokale Mainstream-Pilz, sage ich mal. Kommt hier aus der Gegend, kann man machen, muss man nicht. Also ist okay, also ist nichts Besonderes. Du hattest ja auch noch gefragt, gibt es irgendwelche regionalen Spezialitäten, ehrlich gesagt nicht, dass ich wüsste. Es gibt ein sehr unterschiedliches Gastro-Angebot, also in den umgebauten Bereichen, gerade im Fanblock, ein sehr reichhaltiges, auch mit vegetarischen Sachen und Döner und weiß ich nicht. Bei uns auf der Haupttribüne ist das auch eher überschaubar, aber ich bin auch nicht der Typ, der im Stadion was isst. Also insofern kann ich da, und Preise für ein Bier müssten irgendwas, weiß gar nicht, was war es letzte Saison, auf jeden Fall über 5 Euro, 5,20, 30.
Im guten Durchschnitt, würde ich sagen. Aber ich finde es zumindest schön, dass es ein lokales Bier ist und nicht irgendein Fernsehbier, nenne ich es immer. Also kann man zumindest mal probieren, ob es einem dann zusagt oder nicht, muss man dann selber entscheiden. Aber es ist zumindest besser, als wenn man das irgendwie, weiß ich nicht, eins, wo man, das man auch aus der Fernsehwerbung kennt. Das kann man auch in genug anderen Stadien dieser Republik haben. Gut, Kai, in Anbetracht der Zeit, die wir schon miteinander reden, lass uns doch mal gucken, was denn deiner Meinung nach, wenn wir so ein bisschen auf die Saison vorausblicken, was muss RB deiner Meinung nach angehen? Was gibt's für Baustellen? Was muss man ändern, deiner Meinung nach?
Ich habe länger drüber nachgedacht, aber so kadertechnisch gibt's keine Riesenbaustellen. Also was uns in den vergangenen Wochen so ein bisschen die Diskussion bestimmt hat, war der Verbleib oder Nichtverbleib von Olmo, und Xavi, die ja beide eine gute bis grandiose EM gespielt haben, wobei sich bei Olmo relativ schnell, es gibt noch keine Entscheidung, aber abzeichnet, dass RB ihn verkaufen will und ein Stück weit auch muss, um neue Transfers zu finanzieren. Bei Xavi hat sich jetzt in den letzten Tagen abgezeichnet, dass es wohl wieder, dass er nicht zu Bayern geht, was mich sehr freut, sondern dass RB nochmal ein Jahr von PSG wird leihen können. Das ist natürlich, also sind beides Unterschiedsspieler, aber ich sag mal, wenn man Olmo für kolportierte 16 Millionen verkauft, wenn Barca irgendwie die Kohle zusammenkratzt oder wer auch immer, will man da in 2-3 Transfers nochmal investieren. Genau. Und Xavi zu halten wäre auf jeden Fall ein starkes Signal. Es gibt bisher 2, glaube ich, Neuzugänge, wenn ich es richtig sehe. Einmal ein belgisches Top-Torwart-Talent, Van de Voort von Genk. Den hat man, glaube ich, letzte Saison schon verpflichtet, hat ihn noch ein Jahr da gelassen. Der soll die zukünftige Nummer 1 werden. Das wird ganz spannend im Tor. Und soll Gulaschi beerben, der letztes Jahr ja durch Blaswig nach einer Verletzung schon sozusagen, da wechselte schon der Torwart, wechselte wieder zurück, jetzt ist Gulaschi wieder die Nummer 1, aber es ist klar, dass man jetzt den Van der Voort da aufbauen will als zukünftige Nummer 1, das wird ganz spannend. Genau, und außerdem hat man noch mit 2 Spieler im Kader, die man so als halbe Neuzugänge sieht und darauf hofft, mit Seiwald und Baumgartner, die beide eine starke EM mit Österreich gespielt haben unter Rangnick, vergangene Saison nur Ergänzungsspieler waren, sich noch nicht so zeigen konnten und da hofft man so ein bisschen natürlich, dass die jetzt im zweiten Jahr durchstarten. Das wäre auch kein untypisches Muster, sage ich mal, bei Neuzugängen, dass die ein Jahr brauchen, wenn sie hier ankommen. Genau. Eine große Baustelle, die man geschlossen hat, auch wenn ich noch nicht weiß, ob das nachhaltig ist, ist, wir haben mal wieder einen Geschäftsführer Sport mit Marcel Schäfer aus Wolfsburg. Vielleicht so ein bisschen Hintergrund, nachdem man 2021 Herrn Nagelsmann damals hat ziehen lassen, ohne große Not, als Trainer zu den Bayern und darauf der damalige Sportdirektor Markus Krösche gesagt, sein Unverständnis darüber geäußert hat, hat man ihn de facto rausgeworfen. Er ist dann zur SGE gegangen, macht da seitdem einen sehr guten Job. Dann war dieser Geschäftsführer Sport, Sportvorstand, dieser Posten ewig nicht besetzt. Ich glaube, 1,5 Jahre oder sowas. Dann kam es zu diesem etwas merkwürdigen Kurzintermezzo mit Max Eberl, der dann hier, weiß ich nicht, 10 Monate war. Genau, und jetzt ist es halt Marcel Schäfer. Kann ich überhaupt noch nicht einschätzen, wenn ich seine Bilanz in gleicher Position in Wolfsburg sehe, haut mich das nicht vom Hocker, weil Wolfsburg irgendwie gefühlt seit Jahren einen Kader hat, wo man die Idee dahinter nicht so richtig erkennt, trotzdem noch viel Geld ausgibt und damit bestenfalls irgendwie frühzeitig den Klassenerhalt sichert. Also so richtig, ich lasse mich überraschen. Genau, für Trainerposition hat man mit Marco Rose natürlich einen Sympathieträger, der auch aus Leipzig kommt, der eine Leipziger Vergangenheit hat, der auch während seiner Trainerposition in Dortmund und in Gladbach trotzdem in Leipzig seine Familie hier gewohnt hat. Das funktioniert sehr gut, der auch ein guter bis ja doch überdurchschnittlicher Bundesliga-Trainer ist. Aber trotzdem hat man eine Baustelle und eigentlich seit dem Rangnick-Abgang so, man hat aus meiner Sicht keine Kontinuität mehr in der sportlichen Führung, also wirklich auf Ebene Geschäftsführung, Vorstand. Da hat auch Oliver Minzlaff, lange Jahre ja unser Geschäftsführer, mittlerweile Geschäftsführer bei einer der, glaube ich, 3 Geschäftsführer von Red Bull und damit eigentlich direkter Nachfolger von Didi, sozusagen nach seinem Tod, Dietrich Mateschitz, und hat da sicherlich auch eine Rolle gespielt, weil also es hat bei Rangnick nicht funktioniert, also so 2 Alpha-Tiere in einem Raum, das ging mit Rangnick nicht gut, das ging mit Nagelsmann nicht so richtig gut, mit Max Eberl, also irgendwie erkennt man da ein Muster. Genau, also das ist vielleicht die größte Baustelle bei RB und damit verbunden die Frage, ich habe ja vorhin gesagt, RB wurde dieses Jahr 15 Jahre alt, also 2009 ist das UFO hier gelandet und 15 Jahre lang war das so ein Wachstumsprozess, also es gab Aufstieg, 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 es gab das erste Mal international, es ging immer nach vorne, man hat sich irgendwie unter den Top 4, 5 in der Bundesliga etabliert, man spielt regelmäßig in der K.O.-Phase der Champions League, man hat mittlerweile die beiden Pokaltitel geholt, aber irgendwie kommt man da jetzt, also in meinem Verständnis, an so eine wirtschaftliche und auch sportliche Grenze, dass es gibt ja so in irgendwelchen Management-Theorien gibt es so die Regel, die ersten 80% deiner Ziele erreichst du mit 20% Aufwand und für die letzten 20% brauchst du 80% des Aufwandes. Also um die Lücke zu Bayern und Dortmund zum Beispiel zu schließen finanziell, da fehlt noch extrem viel und irgendwie scheint man in meinem Verständnis gerade nicht so richtig, auch zusammen mit dem Sponsor Besitzer, scheint nicht so richtig klar zu sein, was man eigentlich will. Will man so ein sehr guter Ausbildungsverein auf hohem Niveau sein, bei dem alle 2-3 Jahre ein Kaderumbruch ansteht, der irgendwie um Champions League mitspielt und auch mal für im Pokalwettbewerb für eine Überraschung gut ist, oder will man wirklich so ein nachhaltig echter Titelanwärter, Bayern-Konkurrent, wie auch immer, werden? Und die Frage hat sich letzte Saison natürlich für viele Fans nochmal anders gestellt, als man gesehen hat, was in Leverkusen plötzlich möglich war mit einem sehr klug zusammengestellten Kader und mit einem Ausnahmetrainer. Da gab es sicherlich, mich eingeschlossen, den einen oder anderen, der dann mitunter dachte, das hätten auch wir sein können. Weil man ja jahrelang immer gehört hat, wenn die Bayern mal straucheln, muss man da sein. Das hat man auch in Dortmund gehört, so, aber genau. Also diese Entscheidung steht für mich irgendwie so im Raum, wo wollen wir hin jetzt in nächster und mittlerer Zukunft. Und das hat natürlich irgendwie auch ganz viele Auswirkungen auf so sportliche Entwicklungen. Es gab mal eine Phase unter Nagelsmann, da hat man versucht, dominanten Ballbesitz zu spielen. Jetzt ist man wieder eher bei so einem Underdog-Umschaltfußball unter Rose in vielen Phasen. Mit so einer Mischung, ein bisschen Ballbesitzanteil. Und die Frage zu beantworten wird aus meiner Sicht sehr wichtig, weil man sieht schon in den vergangenen Jahren oder eigentlich so seit Corona so eine gewisse Stagnation beim Faninteresse, bei den Zuschauerzahlen. Das Phänomen hatten, glaube ich, nach Corona einige Vereine, dass für Menschen einfach plötzlich das Hobby Fußball in den Hintergrund rückte, dass es da eine gewisse Entfremdung gab, weil man, ich weiß gar nicht, 1,5 Jahre lang nicht mehr unter normalen Bedingungen ins Stadion konnte. Man hat heute, womit RB heute zu kämpfen hat, ist eine relativ hohe No-Show-Rate im Stadion regelmäßig. Also sie haben wieder besseren Wissen oder wieder einiger guten Rats 30.000 Dauerkarten verkauft vor 2 Jahren, was relativ viel ist bei einer Gesamtkapazität von 47.000, machen regelmäßig irgendwelche Bundle-Angebote, wo sie, keine Ahnung, das Bayern-Spiel mit dem Mainz- und Augsburg-Spiel zusammenschmeißen, wo Leute sich das Bundle kaufen, nur für das Bayern-Spiel zum Beispiel. Also die offiziellen Zahlen sind regelmäßig nahe ausverkauft und dann sieht man ja dann jedes zweite Wochenende auf Twitter oder Social Media die Bilder, die eine relativ hohe No-Show-Rate zeigen. Also das ist kein wirtschaftliches Problem, weil die Tickets sind ja verkauft, aber es ist natürlich ein Problem in der Außendarstellung. Und grundsätzlich, aus meiner Sicht, gibt es da so eine Stagnation. Also es gibt, wie schon gesagt, diesen harten Kern von 30.000 oder so, die immer kommen, egal wie steht, egal wie der Gegner heißt. Und es gibt einen Haufen Event-Fans natürlich in der Champions League und gegen große Gegner. Aber es gibt jetzt nicht eine Fanbase, die Faktor 2, 3, 4-mal so groß ist, die das Stadion sozusagen unabhängig von Ferien, von was weiß ich, Gegner immer voll machen würde, wie du es in Dortmund oder in Frankfurt oder sonst wo der Fall ist. Also es ist auf jeden Fall, denke ich, ein Thema, was den Verein in den nächsten Jahren begleiten wird und wo er Antworten finden muss. Und die bisherigen Versuche über flexible Ticketpreise und gesperrte Umläufe im Stadion, damit die Leute sich über ihren Sitz setzen, machen mir da jetzt nicht so viel Hoffnung, dass es da sinnvolle Antworten gibt, aber ich lasse mich überraschen.
Okay, klingt auf jeden Fall so, als wenn noch einiges zu tun wäre, gerade auch im Hinblick auf die Zukunft. Aber ich habe schon rausgehört, so sportlich bist du eigentlich ganz zufrieden. Das könnte eigentlich ganz gut ausgehen, aber die Führungsebene sozusagen oder auf vereinspolitischer Ausrichtungsebene sozusagen müsste man sich da mal ein bisschen klarer bekennen. Dann vielleicht noch einmal kurz darauf Bezug nehmen, wie würde denn deiner Meinung nach diese Antwort ausfallen? Wie würdest du am RB am liebsten sehen? Als Mitkonkurrent von Bayern Dortmund oder als Ausbildungsverein, der dann ab und zu mal einen Sprung in die Champions League schafft, aber vielleicht eher so im oberen Drittel insgesamt verortet ist? Wie wäre dein Anspruch?
Also Fanbrille auf, natürlich will ich wie jeder Titel, dass mein Verein, jeder Fan, dass mein Verein Titel holt. Und gerade der erste Pokalsieg in Berlin, das war schon ein sehr besonderes Erlebnis so. Auf der anderen Seite, und RB ist, muss man klar sagen, ist ein Top-4-Verein in der Bundesliga, sage ich jetzt mal. Und muss es auch sein, muss sich mittlerweile für die Champions League qualifizieren, regelmäßig, weil die Haltstruktur und die Kaderstruktur auch so ist. Also wir sind, glaube ich, auch auf Platz 4 oder so bei den Ausgaben, was Personalkosten und so weiter betrifft. Realistisch sehe ich, aber ich glaube, also wenn man jetzt sich die Umsatzzahlen anguckt, ich jetzt so Pi mal Daumen, zum BVB fehlen noch 100 Millionen oder irgend sowas und zu Bayern, ja, ich glaube, die machen nahezu das Doppelte oder mehr als das Doppelte an Umsatz. Also realistisch schließt man die Lücke nicht, weil jede Champions-League-Saison sozusagen, in der Bayern weiterkommt, mehr Geld kriegt, jeder Spieltag, wo Bayern mit einem ausverkauften Stadion irgendwie 3, 4 Millionen mehr einnimmt. Also die Lücke wird, das ist ja das Problem dieses Systems, die Lücke wird eigentlich immer größer. Und eigentlich kann man mal so eine Freak-Saison wie Leverkusen jetzt spielen und darauf hofft man natürlich auch als Fan für seinen eigenen Verein, aber realistisch gehen die strukturellen Voraussetzungen, die Schere geht immer weiter auseinander. Und das ist natürlich alles Jammern auf extrem hohem Niveau. Also wenn mich jetzt jemand aus Du oder aus Kiel oder aus Augsburg oder wie auch immer Union hört, dann sagt er auch, naja, schönen Dank. Weil für die Vereine gilt es natürlich noch im Faktor 10-mal mehr. So, sobald die sich einen Fehler erlauben, wird es schwierig, den zu kaschieren und die Klasse zu halten.
Wird er auf jeden Fall noch härter bestraft, ja.
Hat man ja bei Union letzte Saison gesehen, mit der Champions-League-Teilnahme und dann diesem Absturz. Also insofern ist alles gut, wie es ist. Ich bin nicht ermüdet von der Champions-League, auch wenn man nach 5, 6 Jahren gefühlt schon dreimal gegen Man City nicht nur gefühlt, sondern wirklich dreimal gegen Man City und dreimal gegen PSG gespielt hat. Also aus Fansicht hätte ich mal nichts gegen die Conference League oder so, was so interessante Reiseziele betrifft. Aber das wäre für einen Verein natürlich wirtschaftlich eine Katastrophe.
Ja gut, aber ich spreche ja jetzt hier nicht mit Vereinsvertretern, sondern mit einem Fan. Von daher ist deine Einschätzung da vollkommen legitim. Und ja, auch das mit der No-Show-Rate fand ich gut, dass du das angesprochen hast. Da macht man sich als Verein ehrlicherweise auch ein bisschen lächerlich, wenn man die ganze Zeit behauptet, ja, oh, bei uns ist doch ausverkauft. Ja, mag sein, aber die Bilder sagen was anderes. Gut, In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit kommen wir zur Abschlussfrage, lieber Kai. Und was würdest du denn RB in den Koffer packen für die Reise durch die Bundesliga? Was müssen Sie unbedingt dabei haben?
Zwei Sachen. Also einen nicht sehr kreativen Dosenöffner fürs 1-0, weil ich habe nachgeguckt, in der vergangenen Saison haben wir nach 25 Führungen nur noch einmal verloren. Also das ist dann schon mal so eine Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Saison. Und am liebsten natürlich ein Ticket fürs Pokalfinale in Berlin. Vergangene Saison leider nicht geklappt hat, war schon so ein bisschen fast Fehler in der Matrix nach dreimal in Folge. Das ist ein grandioser Saisonabschluss im Olympiastadion in Berlin zu sein, zum Pokalfinale. Also das, wenn ich es mir wünschen dürfte, das Erlebnis würde ich gern wieder wahrnehmen.
Das glaube ich dir und ich finde den Dosenöffner auf jeden Fall schön doppeldeutig. Das kann man ganz gut, also finde ich sehr passend, kann man auch ein bisschen freier interpretieren sozusagen, außer mit dem Treffer zum 1-0. Gut, Kai, ich danke dir für deine Zeit heute Abend erstmal.
Gerne.
Es ist ja noch ein bisschen hin, bis es wirklich losgeht. Und bis dahin erstmal vielen Dank. Noch eine schöne Sommerpause und eine erfolgreiche Saison für dich persönlich.
Euch auch. Danke.
Danke. Tschüss.
Tschüss.
Und so endet diese Episode von Millanton Meets Bundesliga. Alle weiteren Folgen findet ihr bei uns im Blog auf millanton.de oder im Podcatcher eurer Wahl. Jeden Tag um 19.10 Uhr erscheint ein Gespräch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen euch eine tolle Saison. Forza St. Pauli!